Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Die NATO hat China neben Russland zur neuen Bedrohung erklärt. Die Fronten zwischen Ost und West verhärten sich also immer mehr. Und heute haben wir Hermann Plopper bei uns zu Gast, Publizist und Politikwissenschaftler, um die Hintergründe dieser jahrhundertealten Krise oder des Konflikts zu besprechen und mögliche Auswege. Herr Plopper, vielen Dank, dass Sie hier sind.
Ja, ich danke auch.
Sie haben das Buch, unter anderem das letzte Buch, das Sie geschrieben haben, Der Griff nach Eurasien. Und das fängt mit folgenden Worten an. Es sind wahrlich schwierige Zeiten, in denen wir leben, verdammt gefährliche Zeiten. Können Sie erklären, was Sie damit meinen?
Naja, also das scheint ja wohl die Hemmschwelle immer geringer zu sein, jetzt den großen Knall tatsächlich mal zu riskieren. Mein Buch beschreibt, wie über 150 Jahre immer sehr kriegerische Dinge ausgeheckt wurden. Noch zweimal kam es auch zum großen Knall. Und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es immer wieder Politiker, die verhindert haben, letztendlich vor dem großen Knall zurückgeschreckt sind. Ne? Weil zum Beispiel Khrushchev oder auch Eisenhower eine sehr anschauliche Vorstellung hatten, was Krieg wirklich bedeutet. Nicht? Also die haben tatsächlich gesehen, wie ihre Jungs da elend verreckt sind im Krieg. Und auch, das kann man eigentlich für alle Politiker reklamieren, für diese Generation, die das noch selber erlebt haben, dass diese Gefährlichkeit des Krieges dann letztlich für sie sehr bewusst war und dass sie das auf keinen Fall wollten. Und heute haben wir eine Generation, die hat irgendwie ein sehr, sage ich mal, anonymes Verhältnis zu dieser letztendlichen Gefährdung, die da drin steckt, die wahrscheinlich gar keine Anschaulichkeit hat davon, was da wirklich mit verbunden ist. Ne? Also das Elend, den Tod und so weiter. Das ist ungefähr, weil die Eliten heutzutage so weit abgehoben sind von der Realität und von der Wirklichkeit. Also man stelle sich mal vor, man hat eine Spinne in der Badewanne, man will sie entfernen. Dann macht man das so, dass man sie vielleicht totschlägt. Ich mache es nicht, ich tue sie in ein Glas und bringe sie woanders hin. Es gibt natürlich die anonymere Methode, nämlich dann Wasser zu spülen und diese Spinne einfach durch den Ausguss nach unten zu spülen. Das ist sozusagen das Verhältnis, was heute die abgehobenen Eliten zum Leben oder zu dem Verhältnis zu ihren Opfern haben. Das heißt, es ist eine große Abstraktion. Eisenhower hat gesehen, wie damals in Frankreich wirklich Leichenberge lagen nach der Invasion von Pferden, von Menschen, von Kühen. Es hat ihn so abgeturnt. Oder Khrushchev hat gesehen, wie deutsche und russische Panzerfahrer aufeinander gefahren sind und die dann elend verglüht sind in ihren Panzern. Das waren Sachen, das wollten diese Politiker auf jeden Fall vermeiden. Heute scheint das wirklich so eine Option zu sein. Man hat irgendwo seinen atombombensicheren Bunker und denkt, geht da hin und ja, das passiert da irgendwo anonym, nicht quasi. Die Spinne wird irgendwo weggespült und das geht uns nichts weiter an. Dieser direkte Bezug, es ist nicht mehr da. Und diese Kalkulation jetzt auf einen Krieg, dass man das so ernsthaft betreiben kann und dass es meinetwegen auch Leute machen wie Jens Stoltenberg, also der Generalsekretär der NATO, der angefangen hat als im Prinzip auch als Protestierender und in seiner Jugend die Scheiben von der US-Botschaft in Oslo eingeworfen hat. Ne? Das sind Dinge, da kann ich auch schwer noch irgendwie das nachvollziehen, weil für mich ist das alles noch sehr, ich habe zwar nicht selber den Krieg erlebt, aber es gibt ja so etwas wie eine transgenerationale Erfahrung. Nicht? Und die Wahrnehmung meiner Eltern, die furchtbare Bombennächte mit Phosphorbomben selber erlebt haben, wochenlang in Bunkern gehockt haben, wo dann Schweiß wieder runterkam, das ist einfach heute nicht mehr da. Nicht? Heute gibt es Wargames. Nicht? Das ist quasi, auch, es ist auch bekannt, dass die amerikanischen Soldaten, die einfach nur in Langley oder irgendwo an den Kommandostellen gesessen haben, manchmal das nicht richtig unterscheiden konnten, ob sie jetzt da irakische unbescholtene Bürger oder Pakistaner umbringen Oder ob sie ein Wargame machen. Das heißt, durch diese virtuelle Platte ist das ja alles so vereinfacht. Nicht? Man guckt da rein und das, ist das jetzt ein Wargame oder habe ich jetzt tatsächlich jemanden umgelegt? Als sie das begriffen haben, es gibt Videos darüber, Berichte von Leuten, die das gemacht haben, als sie das begriffen haben, dass es kein Spiel war, dass sie Leute umgebracht haben, unschuldige Zivilisten, da waren die natürlich auch ganz schön von Socken, ne? Und sind auch ganz schön psychisch fertig. Aber das heißt, dieser anonyme Vorgang, ne, diese Beziehung zwischen Täter und Opfer in dem Falle, also derjenige, der Krieg macht und den Opfern, den unschuldigen Opfern, die gar nichts wissen davon, das ist heutzutage so anonym, dass ich glaube, es fehlt nicht viel, dass es dann wirklich mal kracht. Ne?
Aber das hört sich ja ziemlich apokalyptisch an. Glauben Sie wirklich, dass der dritte Weltkrieg bevorsteht? Und wenn ja, wie würde er aussehen?
Nee, also ich sage definitiv nicht, dass er bevorsteht. Also das ist ja eine ganze Apokalypse-Industrie mit den Preppers, mit den Preppern, also die Leute, die sich schon vorbereiten und so ein Quatsch. Ich sage nicht, dass das mit Sicherheit kommt. Wir können, wie in der Vergangenheit, auch Glück haben, aber wir dürfen diese Zuspitzung nicht weiter mitmachen. Wir dürfen es nicht dulden. Gerade wenn jetzt ganz konkret synchronisiert mit dem NATO-Treffen dann auf denselben Tag dann zwei russische Botschafter, zwei Diplomaten ausgewiesen werden von der deutschen Bundesregierung. Ein Fall, der ja am 23. August passiert ist. Also ich sag mal, es ist eine solche Brandstifterei, weil es ist überhaupt gar nichts klar und es gilt im Grunde immer in dubio pro reo, also im Zweifelsfall für den Angeklagten. Und da jetzt, also der Zusammenhang sozusagen zwischen der Ausweisung und der gerade vollzogenen NATO 70-Jahre-Feier, das ist sehr auffällig und es ist irgendwie so eine Art Skripal 2.0. Ne? Das ist, ich sag mal, wer so agiert, wer so Spannungen verschärft, ohne zu überlegen, was das, dass das ja auch womöglich nicht mehr rückgängig zu machen ist, ist für mich schon ein Brandstifter. Ja.
Bei diesem NATO-Gipfel, den Sie ansprechen, wurde ja auch China als die neue Bedrohung deklariert. Mhm. Was glauben Sie denn, was die Ursachen sind? Was auf der Oberfläche liegt, was die offiziellen Gründe sind, das sind 5G, das 5G-Netz, das sind Huawei oder Huawei-Produkte. Aber was sind die wirklichen Ursachen? Was glauben Sie?
Ja, das ist ein Mix von verschiedenen Motiven. Zum einen, so eine Maschinerie, das ist wie wir in der Biologie, so ein Organismus muss wachsen, sonst stirbt er ab. Die NATO wächst, die lebt nur dadurch so lange noch, dass sie ständig weiter gewachsen ist und auch sich ständig neue Arbeitsbereiche kreiert hat. Und man hat sich schon vorgefressen bis zum Mittleren Osten, also Afghanistan oder Kaukasus. Und jetzt sind ja auch schon Verhandlungen da, dass deutsche Kriegsschiffe ins südchinesische Meer fahren sollen. Und da die Amerikaner unterstützen sollen. Und da, das ist das eine, dieser Apparat muss ständig expandieren. Zum anderen, es ist immer ein Mix von verschiedenen Motiven, ist in der Tat China ein gefährlicher Konkurrent, ein ernstzunehmender wirtschaftlicher Konkurrent. Und oftmals werden irgendwelche politischen Gründe vorgeschoben, um gewisse, wie Sie sagten, Huawei oder so weiter, gewisse Konkurrenten, die gefährlich werden für die US-Wirtschaftsdominanz, auszuschalten. Es ist immer eine Mixtur. Insgesamt ist die Beziehung zwischen USA und China natürlich sehr ambivalent. Sie sind eigentlich siamesische Zwillinge. Sie sind zusammengewachsen, weil die Chinesen verfügen über Staatsanleihen in Milliardenhöhe, wenn nicht Billionenhöhe der USA. Wenn die USA wirklich mal frech werden, können sie, wenn es hart auf hart kommt, tatsächlich diese Papiere auf den Markt schmeißen. Dann sind sie natürlich für China auch nichts mehr wert. Aber die USA sind dann ganz schön existenziell erledigt. Und auf der anderen Seite ist China immer noch angewiesen auf die Importe der USA. Das wird gerade seit dem 19. Parteitag entscheidend geändert. Man arbeitet jetzt daran, die Binnenwirtschaft zu stärken, um von dieser Exportabhängigkeit rauszukommen. Und diskret verkauft man auch überall schon mal so amerikanische Staatspapiere. Ne? Und das ist natürlich eine insgesamt sehr ambivalente Veranstaltung. Es ist nicht unbedingt anzunehmen, dass das jetzt zu einem Krieg führen soll, aber es ist auch ein Größenwahn, weil ich denke, da haben sich dann wirklich jetzt mal verschluckt an einem zu großen Fisch.
Könnte es einen offenen Krieg zwischen den USA und China überhaupt geben? Ist eigentlich ziemlich unvorstellbar.
Ist eigentlich unvorstellbar, wäre für die USA selbstmörderisch, wäre unsäglich dumm. Allerdings, wenn man sich die rasante Verblödung der US-Eliten in den letzten 10 Jahren anschaut oder 20 Jahren, das ist einerseits ulkig, das ist auf der anderen Seite natürlich auch mordsgefährlich, buchstäblich mordsgefährlich. Also wenn man sich das Niveau der Auseinandersetzung jetzt in USA anguckt zwischen Trump und dem Establishment und Demokraten und Republikanern, das ist ja auf einem Niveau, das ist ja überhaupt nicht mehr darstellbar.
Sie bezeichnen China als den Hoffnungsfaktor für die Menschheit. Können Sie das erläutern?
Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Da haben auch schon viele Leute natürlich sich gemeldet bei mir und gesagt, also so kann das nun auch nicht sein. Ich guckte die Chinesen an, was die alles machen. Ja? Die Chinesen ist natürlich auch immer blöd, aber ich sag mal, was so aus China kommt, das ist nicht immer fein. Nicht? Also wenn man sich anguckt, ich war selber in Burma, in Laos und Kambodscha und so weiter. Ja, die Wälder sind abgeholzt, die Hölzer gehen alle in riesigen LKWs nach China. In China haben wir dieses Sozialpunktesystem. Das heißt, wenn man sich gesellschaftsdienlich verhält, kann man Punkte einsammeln. Das heißt, das, was man früher über Straflager gemacht hat, über Laogai und so weiter, das wird jetzt auch monetarisiert, sozusagen nach marktradikaler Manier, in Geld umgesetzt. Das heißt, es kommen jetzt nicht mehr Schläge, sondern es kommen jetzt Abzüge vom Konto. Wenn jemand bei Rot nachts über die Straße läuft, dann macht es Tick-Tick auf seinem Mobiltelefon und dann kommt die Nachricht, ihre kommunale Polizeibehörde hat ihnen $5 abgezogen für unerlaubtes Überqueren der Kreuzung. Und das ist natürlich alles nicht schön. Aber zum anderen ist China trotz der Steigerung der Wirtschaftsausgaben, Rüstungsausgaben immer noch eine nicht-militärische Gesellschaft, die auch bis jetzt, bis auf Tibet und Xinjiang, keine Länder okkupiert hat und sinisiert hat. Ansonsten keine Angriffskriege geführt hat. In der ganzen Zeit, wo die USA es, glaube ich, auf stolze 177 Angriffskriege seit ihrem Bestehen gebracht hat. China ist ersichtlich zivilistisch ausgelegt. Das heißt, es geht jetzt tatsächlich darum, die Leute, die Menschen draußen im Land in China, die früher Hunger gelitten haben, jetzt reinzuholen und als Geschäftspartner mit ins Boot zu nehmen, jeden Chinesen so weit mit Geld auszustatten. Das war auch eine Essenz des 19. Parteitags, dass dass die Löhne erhöht werden, die Renten erhöht werden. Man gucke sich an, was in den USA läuft. Es geht nur abwärts, weil dort sich eine Clique, eine korrupte Clique, die US-Gesellschaft gekidnappt hat. Seit 9/11 ist das ersichtlich für alle. Und sich einen Scheißdreck schert um das Wohl des normalen US-Bürgers. Und es ist überhaupt keine Frage, der US-Bürger hat eine gigantische Distanz zu Washington, zur Regierung. Und sie empfinden eigentlich das als Wasserkopf, der entbehrlich ist, für den sie unglaublich viel Geld zahlen müssen. Jeder US-Bürger, laut Auskünfte des Pentagon, gibt jedes Jahr $7.800 aus für die ausländischen Kriegsabenteuer des Pentagon. Und das ist wahrscheinlich noch eher nach unten getrieben. Also da sind verschiedene Kosten in verschiedenen Ministerien noch versteckt.
Wenn Sie von Cliquen reden, dann ist ja klar, zu welcher Clique Deutschland im Moment gehört. Deutschland und Europa. Und es hat den Anschein, dass es vielleicht schon immer so war, aber es stimmt ja nicht. Können Sie, in Ihrem Buch geht es um die letzten 115 Jahre, wenn ich mich nicht irre, ungefähr, die signifikant waren für die Schaffung der Abhängigkeit Deutschlands von den USA. Können Sie da die wichtigsten Meilensteine darstellen?
Wie also Deutschland in Abhängigkeit geriet von den USA? Ja, also zunächst mal war ja der größere Player England. Ne? Und da gab es ja Halford Mackinder, der gesagt hat, ja, wir Engländer haben auf die Dauer keine Chance mehr, wenn wir nicht uns auch auf dem Festland irgendwie etablieren können, behaupten können. Wir waren so lange der Platzhirsch, wie die Schifffahrt das effizienteste Verkehrsmittel war. Jetzt sind aber die kontinentalen Staaten auch dran, weil durch die Entwicklung der Eisenbahn und der Autos jetzt die Möglichkeit besteht, England Paroli zu bieten in wirtschaftlicher Entwicklung. Wir müssen Kontrolle haben über die Eurasische Kontinentalplatte. Dazu brauchen wir einen kontinentalen Subunternehmer, Juniorpartner. Hat man zunächst an Frankreich gedacht, aber auch Deutschland wäre nicht schlecht. Und nach dem Ersten Weltkrieg kam dann aber eher die USA ins Spiel. Also England war verschuldet, hatte keine Chancen mehr und konnte da nicht mehr richtig mithalten. Und Frankreich war sowieso nur irgendwie an Rache interessiert und es war nicht wirklich eine nachhaltige Strategie. Die Amerikaner haben auch jetzt nicht versucht, durch territoriale Gewinne in Europa irgendwas für sich zu entscheiden, sondern durch wirtschaftliche Abhängigkeit. Ne? Also durch Verschuldung. Das ist im Prinzip passiert so ab 1923 mit dem Dawes-Plan, wo riesige Kredite an Deutschland gegeben wurden und eigentlich alle Kommunen verpfändet waren und dass die Reichsbahn und auch die Reichsbank, da saßen jetzt neben 7 deutschen Aufsichtsräten 7 angloamerikanische. Also, und dann hat man allerdings ja auch gemerkt, dass man noch eigentlich noch mehr draufsatteln kann. Die USA haben dann versucht, auch das politisch ein bisschen mehr in den Griff zu kriegen. Also Deutschland war ihnen zu destabilisiert und jetzt kann man sagen, die USA sind kein homogener Block, sondern sind verschiedene Fraktionen. Das muss unterschieden werden. Und es gab eben eine Fraktion, die tatsächlich gesagt hat, also ja, wir müssen einen faschistischen Führer haben, eigentlich überall. Mussolini wurde mit 100 Millionen Dollar von der Wall Street schon 1928 unterstützt. Und Hitler wurde dann in den Posten hineingeholfen sozusagen durch verschiedene andere Gelder aus den USA. Und wenn man dann so betrachtet, ist Deutschland dann widerstrebend, aber durch die Duldungsstarre, durch den Hitlerfaschismus, in dieses internationale Kartellsystem hineingeraten, sodass dann quasi, man kann sagen, Hitler hat die Westanbindung oder die Anbindung an die westliche Wertegemeinschaft geschaffen, die vorher so nicht da war.
Sie haben auch ein Buch geschrieben, Hitlers amerikanische Lehre. Ich kann mir vorstellen, dass es keine populäre Sichtweise in Deutschland ist.
Nein, das wurde natürlich verschwiegen. Und bis heute versucht man, das zu diskreditieren. Deckt einen Teilaspekt ab. Also ich lege in dem Buch dar, wie eben die amerikanische Eugenik eigentlich durch Hitler hier durchgesetzt wurde. Und das ist hier eigentlich von Hause aus, die Rassenhygiene war eigentlich ganz anders drauf. Und das ist ein Aspekt, und was auch ganz wichtig ist, weil ich sag mal, die Volkszählungen 1933, 1934, auch das ein Aspekt, wurden von der IBM, von einem amerikanischen Konzern mit dem damaligen Lochkartensystem durchgezogen. Dadurch konnte man erst erkennen, wer hier denn Jude sei. Also es war eine Maschine, die musste erstmal gefüttert werden. Dazu musste man das Futter erst ausfindig machen, durch dieses Volkszählung. Denn die Juden gab es so ja gar nicht in Deutschland. Es gab ja keine Kaftan-Juden, also Leute, die im traditionellen Ornat rumlaufen mit Bart, sondern sie waren ja assimiliert und nur durch diese Volkszählung konnte man diese Opfer überhaupt ausfindig machen. Das war auch ein Mechanismus, um sozusagen Deutschland in diese Megamaschine zu integrieren, mit grauslichsten Folgen. Und der Zweite Weltkrieg entstand einfach nur daraus, dass Hitler völlig verschuldet war, wie ihm sein Reichsbankpräsident Hjalmar Schacht mitteilte, und er dann einen Bankraub machen muss. Ich sage es mal jetzt ganz verkürzt und versuchte, an die polnischen Goldreserven ranzukommen. Und durch den Hitler-Stalin-Pakt hatte er erstmal Luft, hat aber immer nach dem Westen signalisiert, ich mache weiter mit der Agenda, nämlich die Sowjetunion zu unterwerfen und nicht nur zu unterwerfen, sondern die Bevölkerung dort auszurotten, so wie die Amerikaner die Indianer ausgerottet haben. Man muss sich das mal klar machen, diese 28 Millionen toten Russen waren sozusagen der Anfang des Projektes, alle Slawen auszurotten. Das ist also eine ganz schaurige Agenda, die Gott lobt durch die Zähigkeit des sowjetischen Volkes und auch gerade der Tataren und Uiguren, die sehr tapfer damit gekämpft haben, entschieden worden. Und in dem Moment, wo klar war, die Rote Armee kann jetzt bis zum Atlantik durchpreschen, da erst begann die Invasion. Das heißt, da mit großem Aufwand ist der Westen dann erst in den Krieg hineingegangen und hat versucht, weil die Amerikaner hatten ja, nicht die Amerikaner, aber die Wall Street, hatte jede Menge Besitztümer in Deutschland und die mussten gerettet werden. Das war der Sinn der Invasion. Nicht? Und,
hört man ja auch nicht alle Tage.
Nein, nein, das hört man nicht alle Tage, obwohl es eben Valentin Falin, der frühere Botschafter der Sowjetunion in Deutschland, in seinem Buch Die Zweite Front minutiös auf 400 Seiten dargestellt hat. Zweifelsfrei und sauber dokumenten- und archivbasiert. Und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ja diese Bestrebung, das weiß auch keiner, erst von England, dann von USA, sofort die nunmehr total geschwächte Sowjetunion zu überfallen militärisch. Das Projekt Operation Unthinkable von Churchill in Auftrag gegeben und von Lord Ismay, dem ersten Generalsekretär der NATO, ausgearbeitet, ging darauf, dass 100.000 deutsche SS- und Wehrmachtssoldaten sofort wieder aktiviert werden sollten und mit denen zusammen dann die Sowjetunion aufgerollt werden sollte, die völlig erschöpft war. Und die USA hatte das, die Operation Dropbox, das heißt, es war die Planung, 300 Atombomben und 30.000 konventionelle Phosphorbomben auf die wichtigen Städte der Sowjetunion niederprasseln zu lassen. Das Einzige, was uns damals gerettet hat, war erstens, dass Klaus Fuchs, ein deutscher Physiker, der im Manhattan Project, also bei der Entwicklung der amerikanischen Atombombe dabei war, die Formel dafür an die Sowjetunion gab, die dann mit ihren armen Mitteln, mit ihren bescheidenen, improvisierten Mitteln, Marke Eigenbau, dann auch Atombomben bauen konnten und damit ein Gleichgewicht des Schreckens entwickeln konnten. Zum anderen, dass die Amerikaner nicht in der Lage waren, bis 1952 ja Trägersysteme zu entwickeln, die auf diese lange Strecke in die Sowjetunion eindringen konnten. Und ich sag mal, wir hatten dann das Glück, dass Präsident Eisenhower, wie gesagt, ich habe ja schon erzählt, er war völlig abgeturnt vom Krieg und wollte das nie wieder erleben, hatte auch ein schlechtes Gewissen, dass er seine Jungs da verheizt hatte, dass der dann tatsächlich die Dulles-Brüder, also John Foster und Alan Dulles, John Foster Dulles war Außenminister Alan Dulles war CIA-Chef, immer wieder ausgebremst hat und die ganzen Hitzköpfe, die dann Atomkriege machen wollten, er hat durch sein präsidentielles Veto das jedes Mal ausgebremst. Ne? Und die Beziehung Deutschlands zu Russland war eben in dieser Zeit eigentlich recht positiv. In der Weimarer Republik gab es eine sehr enge Partnerschaft der Reichswehr mit der Roten Armee. Diejenigen Waffengattungen, die nicht entwickelt werden durften, laut Versailler Vertrag, hat man dann einfach in der Sowjetunion entwickelt. Und davon profitierte ja auch die Sowjetunion wiederum. Es war völlig klar, dass man immer mit der Sowjetunion zusammen sich aus dieser Paria-Situation nach Versailles herausarbeiten wollte. Und deswegen auch Hitler. Der wurde dann so energisch durchgepusht, weil der hat das dann sofort alles abgebrochen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist auch spannend, also so ziemlich jeder Bundeskanzler fängt erstmal an, wurde ja aufgebaut, aufgepäppelt von den amerikanischen Seilschaften, vom Council on Foreign Relations und so weiter. Und jeder dieser Kanzler ist irgendwann auf die Idee gekommen, ach, ich muss ja auch für mein Volk was tun, oder war auch einfach desillusioniert durch gewisse arrogante Verhaltensweisen der amerikanischen Seite. Und Adenauer versuchte dann zum Beispiel mit de Gaulle einen eigenen Block aufzubauen. Und Ludwig Erhard ist auf das Angebot von Khrushchev eingegangen, dass man zusammen auch die strukturellen Schwierigkeiten der Sowjetunion sozusagen aus der Welt räumt. Das war tatsächlich schon der Deal, den Gorbatschow 20 Jahre später angeboten hat. Biete DDR, also biete Wiedervereinigung gegen Wirtschaftshilfe, Infrastrukturhilfe für die Sowjetunion. Und ich sag mal, danach war das natürlich ziemlich verbrannt. Khrushchev wurde ja gestürzt unter bis heute nicht geklärten Bedingungen. Und ich sag mal, de Gaulle ist spätestens durch den Mai 68 dann sturmreif geschossen worden. Und dann gab es ja immer wieder mal so Episoden wie zum Beispiel Schröder, Chirac und Putin. Das war ja so eine Achse. Ne? Und mit dem bekannten Ergebnis, dass dann Schröder auch gehen musste. Und ja, im Moment sehe ich jetzt gerade mal nicht so eine Ambivalenz bei unserer Bundeskanzlerin. Sie scheint tatsächlich ganz zäh und eisern an einer konfrontativen Haltung gegenüber der Sowjetunion festzuhalten. Und gerade in den letzten Jahren hat sich das, glaube ich, wieder ein bisschen verhärtet.
Und warum ist das so, was glauben
ja,
Sie?
Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist mir ein völliges Rätsel. Vielleicht liegt das an ihrer DDR-Sozialisation oder was auch immer. Also dafür habe ich jetzt auch keine Erklärung. Natürlich ist der Druck heutzutage noch ungleich größer, weil, ich habe ja in meinem Buch Die Mache hinter den Kulissen, das haben wir jetzt nicht hier, gezeigt, wie proamerikanische Netzwerke oder weniger charmant ausgedrückt Seilschaften regelmäßig die Eliten rekrutieren und die wiederum auch immer wieder Tochterorganisationen und Tochter-Tochter-Metastasen in Deutschland implantiert haben, sodass wir mittlerweile ein proamerikanisches Paradigma haben, was eigentlich fast durch alle Parteien durchgeht. Und ja, das sitzt so tief. Ich glaube, also es gibt einem ja zu denken, wenn gewisse Leute auch nur mal bei einer Party von Putin erscheinen, wie Herr Missfelder, er dann plötzlich sofort kommt wieder nach Hause, wird sofort entlassen als Koordinator der deutsch-amerikanischen Beziehungen der Bundesregierung, wird ins Bundesland Nordrhein-Westfalen zurückgestuft als Kassenwart oder sowas und stirbt dann plötzlich von heute auf gestern. Weiß ich nicht, ist auf jeden Fall seltsam. Es gibt etliche Leute, die einen Karriereknick erlitten haben und wir wissen es ja alle, die mediale Mauer ist mittlerweile so, dass es da auf der einen Seite nichts mehr gibt, wo man kritisieren darf, die USA. Man darf sie, ja, in Teilaspekten natürlich mal kritisieren.
Donald Trump darf man kritisieren.
Den darf man auch kritisieren, weil das nun gerade mal kein Establishment-Pinkel ist, sondern aus Washington, sondern wirklich ein Milliardär, der sich einen Kindheitstraum, so wie sich andere ältere Männer halt den Traum vom Motorrad erfüllen und dann mit 68 da auf dem Motorrad rumheizen. So hat er sich halt den Traum von der Präsidentschaft erfüllt. Auf jeden Fall, er ist natürlich ein Ärgernis, weil man hat ihn nicht so im Griff, weil er hat ja sein Geld selber mitgebracht. Ne? Die Vorgänger sind von diesen Seilschaften aufgebaut worden, verdanken ihren Reichtum, ihren Einfluss diesen Seilschaften. Und es ist dann, wenn die dann sagen, wir ziehen den Geldhahn ab, dann ist das halt schon Strafe genug. Bei Trump greift das natürlich nicht. Der macht, was er will. Teilweise gute Sachen, teilweise schlechte Sachen. Und das ist natürlich auch ein spannender Moment, weil da im Moment was sozusagen aus dem Ruder gelaufen ist. So die Regie ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist und das Establishment, ja, irgendwie, man merkt es. Man merkt es auch hier in den Medien und so weiter, ist, Die Schläge werden gereizter, es wird mehr unter die Gürtellinie geschlagen, gegen die alternativen Medien auch, nicht, die sich da entwickelt haben. Und ja, es ist in Deutschland erkennbar, dass so Teile und Herrsche, Cäsars Erfolgsrezept, wird im Moment sehr energisch oder als der Königsweg angewählt. Das heißt, links und rechts, beides unmögliche, untragbare Positionen. Eine gewisse haushälterische Vernunft ist auf beiden Seiten nicht mehr erkennbar. Und Westdeutsche gegen Ostdeutsche läuft wunderbar, immer noch. Und es gelingt einfach nicht, die Leute jetzt zusammenzubringen an einen Tisch. Und das ist auch notwendig, weil im nächsten Jahr ist ja dieses Großmanöver, wo dann die Infrastruktur Deutschland als sozusagen Durchgangsland zum Krieg gegen Russland im Generaltest auf großer Ebene durchgezogen werden soll. Defender 2020 wird mit, glaube ich, 35.000 Soldaten anrücken. Und das wird für die Deutschen sehr spürbar, weil dann werden die Bahnfahrpläne noch mehr auseinandergenommen. Dann werden die Staus auf den Autobahnen noch schlimmer. Und dann wird vielleicht danach das Geld ausgegeben für Strecken, die nicht unbedingt Knotenpunkte sind, die aber von West nach Ost führen. Und dafür hat die EU auch schon, glaube ich, 40 Milliarden oder sowas projektiert, um die Infrastruktur kriegstauglich zu machen. Das heißt, im nächsten Jahr geht es schon auch, also 2020, geht es wirklich um die Wurst. Da müssen wir sehen, dass wir hier als Durchgangsfläche nicht missbraucht werden, sondern dass wir uns dann auch entschieden dagegen zur Wehr setzen und sagen, hier, wir sind kein Aufmarschgebiet für Panzer, wir sind ein ziviles Land.
Aber es wird sich ja nicht nur Deutschland, es ist fraglich, ob sich Deutschland zur Wehr setzen wird. Wer sich mit Sicherheit zur Wehr setzen wird, ist Eurasien, Russland, China. Es gibt zum Beispiel die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Das sind alle China-Anrainer. Sie repräsentiert über 40% der gesamten Weltbevölkerung und ist dazu da, um diesen Wirtschaftsraum zu errichten, den eurasischen Wirtschaftsraum. Mhm. Was glauben Sie denn, welche Rolle Europa darin spielen wird?
Naja, sie müssen eine Rolle spielen. Und das ist natürlich ganz schlimm, auch gerade wieder diese hirnrissige Ausweisung von zwei Diplomaten, zwei russischen Diplomaten. Es gibt für uns keine andere Möglichkeit, weil und da muss ich sagen, da gibt es in Deutschland durchaus Leute, die das erkannt haben, von denen man es vielleicht gar nicht so erwartet. Ich war letztes Jahr auf der ersten Seidenstraßenkonferenz in Nürnberg. Auf dem Messegelände, groß angelegt, eine Eintageskonferenz. Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr war, es wurde fortgesetzt. ausgerichtet von der bayerischen Landesregierung, vom Wirtschaftsministerium zusammen mit der Industrie- und Handelskammer. Also Leute, die man eigentlich für so eher ein bisschen unpolitisch hält, die aber ganz klar sehen, es sind schon Tausende von mittelständischen Unternehmen in Russland und in China und in dem ganzen Gebiet dazwischen involviert und haben Aufträge und so weiter. Und es war kein geringerer als der bayerische Wirtschaftsminister, der in seiner Anfangsrede halt gesagt hat, die Amerikaner sind unzuverlässig, unberechenbar, wir brauchen zuverlässige Partner und die finden wir in den Chinesen. Da war er gerade wieder gekommen davon, dass er in China die dritte bayerische Landesvertretung aufgemacht hat. Und wir lassen uns nicht länger von einem Mann hier was diktieren, der sich ausschließlich in 28 Zeichen äußert, also in Twitter-Botschaften. Also die Botschaft war auf dieser Messe sehr klar. Und ich denke, es gibt eben auch für den deutsch-russischen Handel Ostexperte und andere Portale. Es gibt Unternehmer, die das ganz klar, und es gibt den Montagsclub hier, der, glaube ich, immer auch in diesem Sinne eurasische Vorträge veranstaltet. Und ich sag mal, gerade in der Wirtschaft, die wissen ganz genau, wo langfristige, nachhaltige Perspektiven sind. Nämlich nicht in einem abgehalfterten, verschuldeten Staat wie den USA, der eigentlich dessen einziges Produkt nur noch ungedeckte Schecks und Bomben sind. Und ja, das ist, sage ich mal, ein Hoffnungsschimmer. Da müssen wir uns positionieren. Diese Leute müssen wir unterstützen, auch medial und politisch begleiten, damit daraus auch wirklich langfristig was wird und nicht wieder, wie schon so oft in der deutschen Geschichte, irgendeiner kommt und dann hier das zerdrückt. Und da denke ich, es war schon mal in Deutschland mehr in diese Richtung. Es wird gerade, ich spüre, dass es ein bisschen rückwärts geht. Und was ich auch sehe, ist, dass Leute, die zwar feuchte Augen kriegen, wenn sie an Russland denken, ganz kleine Pupillen kriegen, wenn es um China geht.
Und feuchte Augen, weil sie...
Weil sie sind da sentimental irgendwie, okay. Russland, so Romantik und so weiter,
Druschbar also
und so weiter. Aber die dann aber auf der anderen Seite dann sagen, China, naja, China wollen wir nicht. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, wie das eine ohne das andere gehen soll. Nur die beiden zusammen können irgendwie etwas bewirken. Und man, gut, die Russen sind uns einfach näher, viel näher. Von der Geschichte, auch von der Mentalität. Ich glaube, dass gerade die Deutschen und die Russen sehr viel auch emotionale Gemeinsamkeiten haben. Das haben wir natürlich mit den Ostasiaten nicht. Die sind für uns irgendwo Bücher mit 7 Siegeln. Die sind zwar freundlich und so weiter, aber es ist schwer, da wirklich zum Menschen vorzudringen, weil die eben von ihrer Kultur her auch so etwas drauf haben, Gefühle zu zeigen oder das ist das Gesicht verlieren. Ne? Das ist eine alte Moral in diesen fernöstlichen Ländern. Aber da muss man sich einfach auch mal Mühe geben, sich da reinzudenken und da doch irgendwo den Draht zu finden. Weil selbstverständlich geht es ohne diese, sage ich mal, ohne China nicht. Also wer da sagt, Russland ja, China nein, und davon gibt es verdammt viele, das geht nicht. Weil das eine gehört zum anderen. Das ergänzt sich. Und da sind wir als Europa gefordert, mit beiden in Beziehung zu treten. Und ja, ich sag's mal, ein zweites Rapallo zu machen hier. Ja? Vertrag von Rapallo war 22, wo eben enge wirtschaftliche und auch militärstrategische Dinge mit der Sowjetunion ausgekaspert wurden.
Wie könnte ein Rapallo 2022 aussehen?
Ja. Mhm. Wie das aussehen könnte, genau. Ja. Eben so wie mit wirtschaftlichen Beziehungen, ne? dass man da auch... Und natürlich, das ist doch eigentlich klar, wir haben mit Frankreich uns ausgesöhnt, Wir haben uns mit Polen ausgesöhnt. Wir müssen dahin kommen, ganz normale Beziehungen mit Russland aufzubauen. Städtepartnerschaften sind immer schon mal ein netter Anfang. Schüleraustausch.
Aber die gab es ja schon immer. Ich kann mich ja noch an meine Schulzeit erinnern.
Was war da?
Schüleraustausche und Städtepartnerschaften, die gibt es. Aber glauben Sie, dass das reicht, damit ein Paradigmenwechsel erfolgt?
Nein, nein, ich meine ja nur, damit, das sind so kleine Symptome, mit denen man das dann entwickeln könnte. Paradigmenwechsel ist ein schönes Wort, ja. Es muss da in der Tat in der Politik einen Paradigmenwechsel geben. Ich weiß nicht, welche Partei, ich sehe jetzt keine einzige Partei in Deutschland, die dafür steht. Das müssen wir von der Basis her schon den Leuten klar machen und deutlich machen. Also das ist natürlich schwierig. Also die Zähigkeit und die Frustrationstoleranz ist in unserer Bevölkerung nicht sehr ausgeprägt. Und so ein Projekt dann durchzuziehen und so weiter, das habe ich nur etliche Male miterlebt, zum Beispiel bei Aufstehen. Das sind Sachen, die, weiß nicht, da muss schon mehr Zähigkeit her, mehr Arsch in der Hose, so geht's nicht. Aber ich denke, das kann sich auch, es gibt ja auch immer wieder Dinge, die sich dann spontan entwickeln, mit denen man jetzt nicht so gerechnet hatte, ne? Also, der Sturm auf die Bastille war, glaube ich, auch nicht unbedingt zu erwarten, noch ein paar Monate vorher oder was weiß ich, die Gelbwesten oder was auch immer sich gerade so entwickelt.
Ja, deutsche Gelbwesten, das war ja immer die Debatte, warum passiert so etwas in Deutschland nicht. Sie gehen immer weiter und immer weiter. Sie sagen, dass Sie fordern das nicht, aber Sie schlagen einen Dexit vor.
Ja,
könnte das
so
die Rettung der Zukunft sein? Oder wie könnte das überhaupt funktionieren? Das ist ja sehr schwer vorstellbar.
Das ist natürlich kackfrech so mal in die Debatte geworfen, um mal irgendwas zu bewegen. Ja.
Warum ist die EU ein Hindernis?
Weil sie ein Top-Down-Projekt ist. Also weil sie von oben nach unten verordnet worden ist, und zwar nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie hatte den Zweck, eine Art von geopolitischer Flurbereinigung von Westeuropa gegenüber dem Ostblock. Und hatte ja die Welt geteilt in Jalta und Potsdam in die Interessenssphären des Ostblocks und des Westblocks. Und weil die nun, das waren ja alles Failed States, die waren ja kaputt. Die Städte und die Staaten waren völlig kaputt. Failed States, würde man heute sagen. Und um daraus, aus diesem Aschenhaufen wieder etwas zu entwickeln, hat man halt diese europäische Einigung eingebracht. Und ich habe hier auch ein schönes Zitat vorne im Klappentext von John Foster Dulles, was die amerikanische Agenda schön auf den Punkt bringt. John Foster Dulles sagte bereits 1941, wir sollten eine politische Neuorganisation Kontinentaleuropas als föderaler Staatenbund anstreben. Es muss ein hohes Maß an lokaler Selbstregierung entlang ethnischer Linien geben. Da fängt dann schon das Hauen und Stechen wieder an. Diese kann über das föderale Prinzip erreicht werden, das in dieser Hinsicht sehr flexibel ist. Doch die Wiedererrichtung von rund 25 völlig unabhängigen und souveränen Staaten in Europa wäre ein politischer Wahnsinn, sagte 1941. Und das ist schön durchgesetzt. Das heißt, es ist ja, ich fände ein vereintes Europa wunderschön, wenn es von unten käme, von den Gemeinden, über die Länder, über den Bund und in allen Staaten und in freier Entscheidung. Aber das ist ja über das Außenministerium der USA und über CIA und über etliche Tarnorganisationen wie Americans for United Europe einfach aufoktroyiert worden, damit diese Länder nicht wieder aufstehen unter eigener Regie. Und deswegen ist dieses Konstrukt zweifelsohne kein demokratisches. Und wir verlieren ja immer mehr Kompetenzen an Brüssel und die können uns immer mehr vorschreiben. Und gerade auch, sage ich mal, Sozialpolitik, da können wir schon so vieles nicht mehr machen, weil Brüssel da sein Veto einlegt, nicht? Und deswegen ist diese Form, sage ich mal, nicht sinnvoll, demokratisch ist es nicht, es ist autoritär, es ist marktradikal. Und Ihre berechtigte Frage, wie soll das aussehen? Ja, das weiß ich nicht. England muckst da herum. Das würde schon ganz schön viel erstmal kosten, weil natürlich schon das so ineinander verwachsen ist, verwoben ist. Das ist natürlich auch wieder sehr schmerzhaft. Das merken ja die Briten jetzt gerade. Nur, ich sag mal, es ist wir müssen aus dieser Nummer raus, weil sonst sind wir irgendwann den neofeudalen Sklaven der Globalkonzerne. Das ist es, was die EU bewirken soll. Und dagegen müssen wir in der Tat auch tatsächlich den Nationalstaat behaupten als eine Schutzhülle, um den Volonté General, den Willen des Volkes, zu behaupten gegenüber diesen globalen Mächten. Das ist, finde ich, das Experiment wert. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich renne jetzt hier rum und sage, wir machen jetzt den Dexit. Aber es gibt ja auch in Österreich Leute, die wollen den Exit und in Frexit gibt es auch.
Aber das liegt ja jetzt im Moment zumindest nicht im Rahmen des Möglichen. Was ist denn, wenn Sie jetzt Angela Merkel gegenüber sitzen würden und Sie könnten ihr einen Vorschlag ans Herz legen, was wäre ein Schritt in die richtige Richtung, den man jetzt gehen könnte?
Ja, abrüsten, sich öffnen, endlich auf die eigenen auch Wirtschaftskräfte zu hören und sich gegenüber dem Osten zu öffnen und eine, wie gesagt, eine Normalisierung, eine Versöhnung mit den Ländern, verdammt nochmal, 28 Millionen Tote, das ist unglaublich. Es ist zum Fremdschämen, in welchem Tonfall sich unsere Bundesregierung da bewegt. Das ist ja überhaupt erstmal wieder auf einen normalen Tonfall zu kommen, wie wir es vielleicht 2006 oder 2003, wann hat Herr Putin gesprochen im Bundestag? Ich glaube 2003. Auf Deutsch hat er gesprochen und hat ja durch seine Kenntnis der deutschen Klassiker beeindruckt, wenn wir wenigstens da wieder zurückkämen auf den Stand. Ne? Das wäre ja schon mal nicht schlecht. Aber natürlich nur als Durchgangsstadium für eine, sage ich mal, Öffnung des eurasischen Raums. Denn das ist ja zutiefst unnatürlich, zutiefst widernatürlich, dass wir abgeschirmt sind durch so eine Mauer. Wir haben eine Mauer. Eine ist gefallen, aber da ist doch immer noch eine. Und nach Osten hin und auf der anderen Seite machen wir unsere hauptsächlichen wirtschaftlichen Aktivitäten mit einem Land, das 8000 Kilometer weiter weg ist, was allein das an ökologischen Schaden und Kollateralschaden verursacht hat, ist schon gigantisch. Man nimmt doch immer den kürzesten Weg für wirtschaftliche Vorgänge. Ja. Also das würde ich ihr sagen.
Was passiert denn, wenn sich nichts ändert an dem Kurs, in dem man im Moment fährt?
Also Deutschland wird ersticken, wird implodieren, wie die USA auch, zwangsläufig, wird mit ins Grab gerissen, das ist ganz klar. Und ja, Deutschland wird einfach im Moment ja auch erstickt. Man muss da sagen, an diesen ganzen Boykottmaßnahmen, Sanktionen, Wirtschaftssanktionen gegen die Sowjetunion, die der deutsche Michel so brav mitmacht, hat doch Deutschland viel mehr gelitten. Ich glaube, um den Faktor 10 mehr Schaden gehabt als Russland. Und Putin hat ja gesagt, es ist ja vielleicht unser Glück, dass wir diese Sanktionen haben. Wir sind gezwungen, eine Importsubstitution vorzunehmen. Das heißt, hochqualifizierte Produkte dann eben selber zu entwickeln. Und das wird das Ende sein. Das wird dann werden wir irgendwann den chinesischen Touristen und den russischen Touristen Kuckucksuhren verkaufen und als Touristguides den Kölner Dom zeigen. Also das würde ich jetzt mal sagen, das wäre die Folge. Damit können wir rechnen.
Dann hoffe ich, dass viele Menschen Ihr Buch lesen, Herr Plopper. Der Griff nach Eurasien, dann überdenkt man oder sieht man die Geschichte von einem anderen Blickwinkel und sieht dann auch die Zukunft vielleicht etwas anders und sieht dann andere Möglichkeiten. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne, vielen Dank.
Das war der RT Deutsch Podcast.